Hallo und willkommen zu unserer heutigen ausführlichen Besprechung. Ja, es geht um ein Thema, das uns alle irgendwie betrifft. Transformation. Klingt ja immer erstmal groß, dieses Wort, fällt oft in Meetings. Aber wie füllt man es denn mit Leben? Wie geht Wandel wirklich? Also jenseits von schönen Folien und Buzzword-Bingo.
Mhm.
Wir stützen uns heute auf einen ziemlich spannenden Artikel von Rob von Linda. Er beschreibt da so seine persönliche Lernreise durch Kurse zu Design Thinking und ja, auch KI-Führung. Und das an wirklich renommierten US-Unis. University of Virginia, Vanderbilt.
Ja, die kennt man. Genau. Und seine Kernthese, die hat uns irgendwie neugierig gemacht. Echte, nachhaltige Veränderung fängt ganz unten an, bei den Menschen. Angetrieben durch diesen Ansatz, Design Thinking, und das ist der interessante Dreh, durch eine Zutat, die wir vielleicht nicht sofort damit verbinden, tief verstandene Empathie.
Empathie, ja. Hand aufs Herz. Haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, wie man diese doch oft abstrakten Sachen wie Kulturwandel oder digitale Transformation irgendwie, naja, greifbarer machen kann? Menschlicher. Wie man wegkommt von Anordnungen hin zu echter Beteiligung.
Okay, packen wir das mal aus. Der Artikel stellt ja diesen Design-Thinking-Ansatz so in den Vordergrund. Was genau unterscheidet den denn jetzt so fundamental von dem, was wir sonst so unter Change-Management verstehen?
Ja, das ist tatsächlich der springende Punkt, den der Artikel auch gleich am Anfang stark macht. Also traditionelles Change-Management, so wie wir es oft kennen, funktioniert ja meistens top-down.
Mhm.
Man kann sich das fast vorstellen wie so eine Blaupause. Oben wird was geplant, oft von wenigen Leuten, und das wird dann ausgerollt. Und die Erwartung ist klar. Die Mitarbeiter, die sollen sich halt anpassen, den Plan umsetzen.
Okay, das kann ja auch funktionieren bei so klar definierten technischen Dingen vielleicht. Aber es stößt eben oft an Grenzen, wenn es um tiefere Veränderungen geht, um Verhalten, Einstellungen. Und Design Thinking, so wie es Rob von Linda beschreibt, basierend auf seinen Kursen, dreht diese Logik quasi um. Es fängt nicht mit der fertigen Lösung an, sondern mit dem Menschen. Der Kern ist Empathie, also der Versuch, die Perspektiven, die Bedürfnisse, ja auch die Sorgen und Wünsche der Leute, die es betrifft, wirklich tief zu verstehen. Darauf baut dann alles auf.
Verstehe. Und es ist zudem iterativ, das heißt, man macht keine perfekten Pläne am Schreibtisch, sondern geht in Schleifen vor, Prototypen bauen, testen, Feedback holen, lernen, anpassen. Immer wieder. Und ganz wichtig, es ist kollaborativ. Die Leute werden nicht nur informiert, sondern aktiv reingeholt in die Lösungsfindung. Ihre Ideen, ihre Erfahrungen sind zentral. Das klingt ganz anders, ja?
Was faszinierend hier ist, diese Kombination Empathie, Iteration, Kollaboration macht Design Thinking laut dem Artikel eben besonders stark für das, was Experten Wicked Problems nennen.
Wicked Problems, das klingt ja schon dramatisch. Was meint das genau?
Ja, das sind diese Art von verflixten, verzwickten Problemen, wo oft schon die genaue Definition der Herausforderung Teil des Problems ist.
Ah, okay.
Keine klare Ursache-Wirkung, viele Abhängigkeiten, oft widersprüchliche Ziele und eben keine einfache, richtige Lösung. Denken Sie an so gesellschaftliche Dinge wie Armutsbekämpfung oder eben im Unternehmenskontext tiefgreifenden Kulturwandel.
Mhm.
Da kann man nicht einfach einen Schalter umlegen. Man muss experimentieren, lernen, sich anpassen. Und genau da, sagt der Artikel, setzt Design Thinking an, weil es eben nicht von der fertigen Lösung ausgeht, sondern den Prozess der Lösungsfindung in den Mittelpunkt stellt. Aber, und das ist auch wichtig, der Artikel geht noch weiter. Van Linder betont, dass Design Thinking allein vielleicht auch nicht reicht. Er beschreibt, wie er das in seiner Praxis mit anderen Ansätzen kombiniert, um einen wirklich, ja, robusten Rahmen zu schaffen.
Okay, das macht Sinn. Was für eine Kombination schlägt der Artikel denn da vor, um Design Thinking noch schlagkräftiger zu machen?
Er nennt eine ziemlich interessante Mischung, finde ich. Design Thinking als Kern, also für die menschenzentrierte Problemlösung, und das kombiniert mit agilen Methoden, künstlicher Intelligenz, KI und OKRs, also Objectives and Key Results.
Ah, okay. Agil, KI, OKRs, das sind ja bekannte Größen.
Genau. Und das ist spannend, weil hier echt verschiedene Welten zusammenkommen. Agile Methoden kennt man ja aus der Softwareentwicklung. Die bringen die Flexibilität rein, die Fähigkeit, schnell zu reagieren, in kurzen Zyklen zu arbeiten, regelmäßig was zu liefern.
Mhm.
KI, künstliche Intelligenz, kann man hier nutzen, um zum Beispiel große Mengen Feedback zu analysieren von Mitarbeitern, Kundenmuster zu erkennen, vielleicht Prozesse zu optimieren. Und OKRs, die sorgen halt für die nötige Ausrichtung und die Messbarkeit, helfen, ambitionierte Ziele zu setzen, die Objectives, und klar zu definieren, woran man den Fortschritt misst, die Key Results.
Verstehe. Also eine Art Werkzeugkasten, der alles abdeckt.
Ja, aber eben ein Werkzeugkasten mit einem roten Faden. Der Artikel betont, dass diese Kombi so wirksam ist, weil sie die menschenzentrierte, kreative Kraft von Design Thinking mit der Umsetzungsstärke von Agile verbindet. Dazu die datengestützten Einsichten durch KI und die strategische Klarheit von OKRs. So kriegt man ein umfassendes System hin, eins, das nicht nur Ideen generiert, sondern die auch strukturiert umsetzt und den Erfolg irgendwie messbar macht. Es geht also nicht nur darum, bessere Produkte oder Services zu machen, sondern, und das ist der Kern der Transformation, eine Kultur zu schaffen, in der Veränderung als, ja, als kontinuierlicher Lernprozess gesehen und aktiv, vielleicht sogar willkommen geheißen wird.
Das klingt nach einem wirklich durchdachten Framework. Ja. Aber der Artikel von Rob von Linder, den wir hier besprechen, der bleibt ja nicht bei den reinen Methoden stehen.
Er widmet ja einen ziemlich großen Teil seinen Beobachtungen, wie dieses Wissen, diese Denkweise vermittelt wird. Und da beschreibt er was, das ihn offenbar echt beeindruckt hat. So eine Art Demokratisierung des Lernens. Können Sie das vielleicht etwas ausführen?
Absolut, das ist echt ein zentraler Punkt im Artikel. Van Linder beschreibt eben seine Erfahrungen mit diesen Online-Kursen von Top-Unis wie University of Virginia, UVA und Vanderbilt. Institutionen, die ja traditionell eher, naja, exklusiv sind, oft auch teuer.
Mhm. Und die nutzen jetzt digitale Plattformen wie Coursera oder edX, um ihre Expertise einem Riesenpublikum zugänglich zu machen, global. Das Besondere ist nicht nur die Reichweite, sondern eben die Qualität. Es sind ja nicht irgendwelche Sparversionen, sondern hochkarätige Professorinnen und Professoren, also echt Koryphäen auf ihrem Gebiet.
Wirklich, die Top-Leute. Genau. Die teilen ihr Wissen potenziell mit jedem, überall, oft für einen Bruchteil der Kosten oder sogar umsonst. Der Artikel sagt, das ist eine fundamentale Verschiebung. Weg vom elitären Zugang zu Wissen hin zu einer offeneren, zugänglicheren Bildungslandschaft. Das ist in der Tat bemerkenswert.
Und der Autor stellt das ja, wie Sie sagten, durchaus in einen Kontrast zu dem, was er vielleicht als traditionellere Bildungssysteme sieht. Zum Beispiel hier in Europa, in Deutschland.
Ganz genau. Er beschreibt diese traditionelleren Systeme und wichtig, ohne sie pauschal abzuwerten, aber oft als rigider, formeller, stärker auf standardisierte Prüfungen und Abschlüsse fokussiert.
Ja, das kennt man. Der Zugang ist oft stärker geregelt, die Lehre findet primär im Hörsaal statt.
Und diese amerikanische Online-Bildungswelle, die er da erlebt hat, die wirkt dagegen viel dynamischer, flexibler, stärker auf die direkte Anwendbarkeit ausgerichtet. Hier wird es wirklich interessant. Der Artikel meint, diese neue Welle des offenen Lernens verbreitet nicht nur Wissen, sondern zeigt auch, erstklassige Bildung und inspirierende Lehre sind eben nicht an Hörsäle oder Campusgrenzen gebunden. Es geht weniger darum, Credit Points abzuhaken, als wirklich zu verstehen und anwenden zu können. Mhm. Haben Sie da vielleicht selbst schon ähnliche Erfahrungen gemacht, diese Unterschiede in der Herangehensweise, der Atmosphäre beim Lernen, wenn Sie vielleicht mal Online-Angebote aus verschiedenen Ecken verglichen haben?
Ist eine interessante Frage, ja?
Absolut, die sicher viele unserer Hörerinnen und Hörer auch umtreibt. Aber was macht denn diese Online-Kurse von den US-Unis laut dem Artikel so besonders wirksam? Ist es nur die digitale Verfügbarkeit oder steckt da mehr dahinter?
Der Artikel ist da sehr klar. Die Technologie ist nur der Kanal. Die eigentliche Magie, also die transformative Kraft, die liegt bei den Menschen dahinter, den Professorinnen und Professoren. Van Linder hebt zwei Leute namentlich hervor, deren Lehrstil ihn wohl echt nachhaltig beeindruckt hat. Jeanette Liedka von der UVA Darden School of Business, eine führende Expertin für Design Thinking.
Ah ja.
Und Jules White von Vanderbilt, ein Experte für KI und Software Engineering. Der Artikel beschreibt sie nicht als klassische Dozenten, die so von oben herab Wissen verkünden.
Sondern?
Vielmehr als Guides, als empathische Wegbegleiter im Lernprozess. Sie kontrollieren das Wissen nicht, sondern schaffen Räume, wo die Lernenden selbst entdecken, ausprobieren, auch voneinander lernen können.
Können Sie das noch ein bisschen greifbarer machen? Wie äußert sich dieser Guide-Ansatz konkret, laut dem Artikel?
Ja, da liefert der Artikel ein paar schöne Details. John Liedtke zum Beispiel, obwohl sie eine absolute Koryphäe ist, beschreibt sich wohl selbstironisch als die am wenigsten kreative Person, die ich kenne.
Okay.
Und diese Bescheidenheit kombiniert mit einer spürbaren Freude am Thema und einer sehr zugänglichen Art, das scheint so eine Lernatmosphäre zu schaffen, wo sich die Teilnehmer trauen, selbst kreativ zu werden, zu experimentieren, ohne Angst vor Fehlern.
Ah, das ist wichtig.
Ja. Es geht nicht darum, die eine richtige Methode zu pauken, sondern die Denkweise zu verinnerlichen. Jules White von Vanderbilt wird als sehr pragmatisch beschrieben ermutigend. Er legt offenbar großen Wert drauf, eine unterstützende Lerngemeinschaft aufzubauen, auch online. Ihm geht es nicht nur um KI-Konzepte, sondern darum, dass die Leute sich gegenseitig helfen, gemeinsam wachsen.
Mhm. Die Schlüsselqualitäten, die von Linda bei beiden und generell in diesen Kursen sieht und die das Lernen so effektiv machen, sind Empathie, Klarheit in der Kommunikation und so eine grundlegende Freundlichkeit und Wertschätzung gegenüber den Lernenden. Und wenn wir das jetzt mal mit dem großen Bild verbinden, genau diese menschlichen Qualitäten sind es, die laut dem Artikel in vielen Standard-Firmentrainings oder traditionellen Weiterbildungen oft fehlen. Wirklich.
Ja, da herrscht oft noch so ein distanzierterer, unpersönlicherer Stil. Der vermittelt vielleicht Wissen, klar, aber inspiriert selten wirklich oder führt zu einer tieferen Veränderung der Denkweise.
Das ist ein starker Punkt. Es wirkt ja fast, als würde sich hier der Kreis schließen von Transformation als Ziel über die Methode Design Thinking zurück zur entscheidenden Rolle der Empathie. Nicht nur im Prozess selbst, sondern auch in der Art, wie die nötige Denkweise vermittelt wird.
Exakt, das ist die zentrale Synthese des Artikels, genau. Design Thinking wird eben nicht nur als Werkzeugkasten gesehen, sondern als grundlegendes Mindset. Eine Haltung, die für echte Transformation unerlässlich ist. Und die Art, wie Professoren wie Liedtke und White das lehren, eben nicht nur fachlich top, sondern auch mit dieser tiefen Empathie, Zugänglichkeit, dem Fokus auf menschliche Verbindungen, das verkörpert genau das, was Organisationen brauchen, um Wandel erfolgreich zu gestalten. Sie leben quasi vor, worum es geht. Also könnte man sagen, die Kernbotschaft ist: Erfolgreiche Transformation braucht nicht nur gute Pläne und Methoden, sondern vor allem einen menschlichen Kern. Ein Modell für Wandel, das funktioniert, ist pragmatisch, iterativ, offen für Feedback und zutiefst menschlich, sowohl in der Anwendung als auch in der Art, wie die nötigen Fähigkeiten und Haltungen gelernt werden. Okay, was heißt das jetzt alles konkret für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Für Sie als jemand, der vielleicht selbst gerade was Neues lernt, sich weiterentwickeln will. Oder vielleicht sogar dabei ist, Veränderungen im eigenen Team oder Unternehmen anzustoßen. Ja, wenn wir die Kernaussagen aus Rob van Linders Artikel nochmal so verdichten, dann wird's klar. Transformation ist viel mehr als nur ein technisches Projekt. Sie braucht Herz und Verstand. Design Thinking liefert einen wertvollen methodischen Rahmen, um Probleme nutzerzentriert anzugehen, Lösungen schrittweise zu entwickeln, zu testen. Die Kombi mit agilen Methoden für die Flexibilität, KI für datengestützte Einsichten und OKRs für klare Ziele und Messbarkeit, das schafft ein kraftvolles Instrumentarium. Aber der entscheidende Hebel, so legt es der Artikel wirklich nahe, ist die Empathie. Die ist nicht nur so ein Soft Skill, sondern der Kit, der alles zusammenhält.
Ja, Empathie, wie wir versuchen, die Bedürfnisse unserer Kollegen, Kunden, Mitarbeiter zu verstehen. Empathie, wie wir Wissen weitergeben, nicht als Monolog, sondern als Dialog, als gemeinsame Entdeckungsreise. Und Empathie, wie wir Veränderungsprozesse begleiten, mit Verständnis für Ängste, Widerstände, aber auch mit Ermutigung, Unterstützung. Die Aussage des Artikels ist schon weitreichend. Wenn Empathie wirklich ins Zentrum unseres Lernens und Handelns rückt, dann verändert das nicht nur uns selbst, unser Verständnis, unsere Fähigkeiten.
Es hat das Potenzial, die Kultur in Organisationen nachhaltig zu prägen hin zu mehr Kollaboration, psychologischer Sicherheit und einer echten Bereitschaft für kontinuierliches Lernen und Anpassen. Das ist letztlich die Essenz von gelingender Transformation. Und das wirft natürlich eine wichtige Frage auf, nämlich wie wir das im Alltag umsetzen können.
Absolut. Fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser ausführlichen Besprechung für Sie noch einmal zusammen. Transformation kann und sollte menschlich gestaltet werden. Ansätze wie Design Thinking helfen dabei, indem sie die Bedürfnisse der Betroffenen in den Mittelpunkt rücken. Das schafft von vornherein mehr Akzeptanz, bessere Lösungen. Die Kombination macht's oft. Design Thinking plus agil plus ein smartes Verständnis für KI
plus klare Ziele, OKRs, das ergibt laut dem Artikel einen robusten, praxisnahen Rahmen für Wandel, der über reine Theorie hinausgeht.
Genau.
Wissen ist zugänglicher denn je. Diese Demokratisierung des Lernens durch Online-Plattformen von Top-Unis, wie im Artikel beschrieben, das eröffnet echt faszinierende Möglichkeiten für lebenslanges Lernen. Steht schon im Kontrast zu oft rigideren traditionellen Systemen.
Ja, das stimmt. Und viertens, der vielleicht Punkt, der am meisten nachhalt aus Van Linders Erfahrungen, echte Veränderung fängt oft damit an, wie wir lernen und lehren. Empathie, Klarheit, Freundlichkeit, die Bereitschaft, als Guide statt als reiner Wissensvermittler zu agieren, das ist entscheidend, damit Wissen nicht nur ankommt, sondern verinnerlicht wird und zu einem Wandel im Denken und Handeln führt. Mhm. Und damit möchten wir Sie jetzt in Ihre eigenen Überlegungen entlassen. Angeregt durch eine letzte Frage. Der Artikel hebt ja diese transformative Kraft der Empathie so hervor, besonders im Lernkontext, als Modell für Veränderung. Wo könnten Sie ganz konkret, sei es beim eigenen Lernen, in der Zusammenarbeit mit Kollegen, bei der Führung Ihres Teams oder wenn Sie Veränderungsprozesse gestalten, bewusst einen Schritt weitergehen und mehr Empathie einsetzen? Wie könnten Sie damit nicht nur Infos oder Anweisungen weitergeben, sondern vielleicht auch Haltungen positiv beeinflussen? Eine Kultur schaffen, die Wandel als Chance begreift? Gute Frage.
Denken Sie darüber nach. Wir hoffen, diese Gedankenanstöße waren wertvoll für Sie. Bis zur nächsten ausführlichen Besprechung.